Rüdiger, wie gehst du mit der Hitze um?
Organisiert.
Was bedeutet das?
Ich habe einen streng reglementierten, ich habe einen genauen Plan, nachdem ich in unserer Wohnung Fenster öffne, schließe, abdunkle und Teile der Flügel der Wohnung absperre.
Ah.
Und du?
Man munkelt in der Nachbarschaft, was? Das wollte ich noch hinzufügen, ja? Dass du auch Hautprobleme hast bei der Hitze.
Ja, ich kratze mich derartig heftig, das hat für meine Frau kühlende Wirkung. Und du?
USB-Ventilator und Flutschfinger.
Bravo.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er, the many, 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 many faced actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Hauskatzendomteur und Carsharing-Konnoisseur, er ist Mobilist, er ist auch Militarist, er ist Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, unser Mann Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, Bernie.
Gesponsert von der Imkerei Peschel Biederer, wir sind in Laberweinting, dem Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Ich lese so viel Star Wars Romane mit meinem Sohn gerade. Bin so im Yoda.
Ach du, ach ja.
Gesponsert von der Imkerei, wir sind.
Nicht schlecht.
Ja. Brennerpass funktioniert mit uns, aber auch mit euch, mit eurer Unterstützung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr müsst nicht, wir senden auch ohne eure Unterstützung.
Schon.
Okay, gut. Dann spendet was unter PayPal, mit PayPal unter bernie.meyer@gmail.com oder schreibt mir dann, nenne ich euch all meine Kontoverbindungen und meinen Tinder-Account.
Nein. Sehr gut, das hätten wir.
Unser Thema heute, Rüdiger.
Redest du langsamer als sonst? Ich frage nur, Bernd, ich frage nur.
Ja, das ist mein, ich ziehe was hinaus, weil ich noch nicht genau weiß, also das ist quasi ein Unsicherheitshinauszögern.
Ja.
Das ist quasi ein Orga-Delay.
Warum? Wartest du noch auf was?
Ich organisiere mich im Hintergrund, während ich den Text auseinanderziehe. Verstehst du, ich denke nach, während
du spielst den Ball noch so ein bisschen in den eigenen Reihen hin und her. Genau.
Unser Thema heute, Humor.
Humor.
Ja, gleich mehr dazu. Die neue Sendestruktur funktioniert so, für neue und alte Zuhörer vielleicht gleichermaßen interessant. Wir sprechen kurz über die Themen der Woche, geben ein paar Kulturtipps ab. Und dann gibt's ein zentrales Thema der Woche.
Ja.
Ich klinge so formell heute. Oder?
Ja, das irritiert mich.
Weiß auch nicht, was los ist. Und wir werden demnächst Gäste erwarten hier.
Ja.
GästInnen.
Also nicht in den nächsten 10 Minuten, sondern zu den nächsten Folgen.
In den nächsten Sendungen, ja. Aber zunächst, Rüdiger.
Ja.
Ein ungewöhnliches Thema für einen Brennerpass. Fußball.
Bernie, habe ich als erster Punkt hier stehen.
Ja,
also ich habe Champions League geguckt. Bernie, ich wollte dich eigentlich fragen, wie viel Bayern-Fan bist du noch?
Erstmal die Frage, wie und wo hast du es überhaupt geschaut?
Nee, ich habe es nicht geschaut. Das stimmt, ich empfinde es schon als, ich konnte mir nicht dazu durchringen, meinen DAZN-Account zu reaktivieren. Aber ich habe so eingehend auf den Kicker-Ticker geguckt, dass es mir wie Schauen vorkam.
Also ich habe versucht, outside zu schauen, Public Viewing, ich weiß nicht, ob dir das noch ein Begriff ist, das war so ein Fachterminologie vor ein paar Jahren.
Ja.
Da war aber alles voll.
Da guckt man mit mehreren Leuten zusammen, ne?
Ja, da war alles voll, also B hätte man sowieso reservieren müssen,
da
hätte man schlauer sein müssen, Corona-Zeiten und so. Mhm. Und auf dem Bürgersteig vorm Tante Käthe, ehemals Mauersegler oder immer noch Mauersegler,
ist
quasi, Tante Käthe ist der Fußballableger vom Mauersegler, oder wenn ich das so richtig verstanden habe.
War schon da.
Genau, auf dem Bürgersteig hat man A nicht so viel gesehen, B kam die Polizei und hat gesagt, alle müssen jetzt Masken tragen auf dem Bürgersteig, was voll okay ist, aber hat nicht so viel Spaß gemacht.
Wie wurde es aufgenommen?
Ach,
man hat's gemacht.
Stoischer Hingabe. Okay. Stoischer Hinnahme.
Stoischer Hingabe ist aber auch gut.
Ja.
Ne, ich habe auch
ein Podcast, oder?
Deutsche
Hingabe, ja. Podcastname.
Wenn ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, eigentlich habe ich auch Public Viewing gemacht bei uns im Hinterhof. Man hat ja im Moment abends viel die Fenster auf.
Hat Nachbarn reingeschaut.
Nee, hat offensichtlich jemand Fußball geguckt, weil es machte beim Bayern-Spiel irgendwann wow. Und dann guckte ich einmal und dann stand es in der Tat schon 1-0. Und dann kam noch mehr Geräusch und dann passiert das aber so oft, wo ich dachte, nee, der guckt doch nicht Fußball, weil so viele Tore können ja gerade gar nicht fallen. Und dann guckte ich und dann waren doch so viele Tore gefallen.
Ja, pass auf, ich bin dann wieder gefahren. Ja. 1-1 stand es zu dem Zeitpunkt, weil es mir zu ungemütlich war.
Ja.
Aber ich saß noch ein bisschen auf diesem neu gemachten Mauerparkfläche da rum.
Ja, das ist
sehr hübsch geworden. Da hat so eine Country, also da haben sich ein paar Leute privat zusammengesetzt und so Westernmusik gespielt mit Fiddle und Gitarre und so. Und es war sehr schön.
Oh.
Und also da habe ich quasi so 20 Minuten verbracht, als ich dann zu Hause war und ich habe dann Radio gehört.
Krass.
Stand es dann schon 4-1.
Mhm.
I was baffled by that time. Und dann fiel mir ein, Mensch, mein alter Kollege Marcus Kafka, der hatte mir doch mal seinen Zugang zu seinem SkyGo-Account geliehen, den ich ungefähr seit 3 Jahren nicht mehr benutzt habe. Und dann habe ich den mal reaktiviert und es funktionierte noch.
Ja.
Und dann habe ich die zweite Halbzeit da gesehen.
Ah ja, cool.
Und ich war entertained.
Ja. Ja, und merkst du noch den Bayern-Fan in dir?
Also ein bisschen zuckt's noch, ja.
Ja, und wie nimmst du ich lese viel auf Twitter, dass Leute die Champions League, so wie sie jetzt ist, überhaupt nicht mehr ernst nehmen, sondern sagen, Leute, was ist denn das? So.
Na ja, gut, Barcelona feuert seine halbe Mannschaft und seinen Trainer und seinen Sportvorstand, da kann man ja mal sehen, wie ernst.
Ich glaube, die nehmen es relativ ernst.
Wie ernst man sowas nehmen kann, ja. Nee, ich finde es mit dem Turnier auch eine gute Idee, mit dem Schlussturnier. Das gefällt mir eigentlich.
Ja, irgendwie gefällt mir das auch voll.
Ja. Es ist gleich mehr Druck auf dem Kessel, ne?
Ich kann sagen, ich sehe die Champions League eigentlich nur noch so wie die Spieler und Vereine selber. Ich mache das nur noch zum Geld verdienen. Benny, frag mich mal.
Ah, okay. Du wettest wieder.
Ja, ich hab. Das Bayern war mir klar, dass Bayern gewinnt. Da gab es die Quote, war 1,45 für Bayern.
Wirklich?
Ja, das war lächerlich. Also das habe ich nicht gewettet. Aber ich habe auf Leipzig gewettet und Bernie. Ich habe auf Lyon gewettet.
Wow. Now you're a rich man.
Yes.
All right, Rüdiger.
Aber auch da habe ich auf Twitter gelesen, Leute, es interessiert mich nicht, für wen ihr gewettet habt. Also es ist auch irgendwie.
Okay. Denkst du denn, es kommt zum Finale Bayern-Leipzig?
Na, ich halte es für möglich.
Ja, ich auch irgendwie, ne?
Mhm.
Und wer gewinnt dann?
Ach, schon Bayern.
Ja. Der ist noch zu früh für den Nagelstrahl.
Aber weißt du was, wenn das passiert, also spätestens nach dem nächsten Champions League, also nach dem nächsten Spiel, ich verkünde es hiermit, ich werde ein Nagelsmann-Gedicht twittern.
Ja, da wollte ich dich gerade drum bitten.
Ja, das werde ich tun.
Ansonsten Revolution im niederländischen Fußball, Rüdiger.
Ach was.
Ja, in der kommenden Saison wird im Amateurfußball erstmals eine Frau in der ersten Männermannschaft spielen. Baby Steps zugegebenermaßen, aber bei uns gibt es sowas noch nicht.
Alright.
Die Frau heißt Ellen Fokema, ist 19 und spielt für den VV Forut. Wo immer das auch sein mag, irgendwie.
Naja. Ja.
Aber es ist zumindest ein Pilotprojekt, kann man sagen.
Cool.
Und wir als Vertreter von Frauenfußball dachte, ich müssten es kurz, oder ehemals Vertreter von Frauenfußball, müssen wir es kurz erwähnen. Apropos Frauen. Und Revolution.
Olympique Lyon ist, glaube ich, auch bei den Frauen. Bevor ich jetzt hier Unsinn erzähle, das gucke ich nochmal nach.
Ja, wir begeben uns in den Bereich der Halbwahrheit.
Ja.
Auf ein Terrain, auf dem sich der Brennerpass von jeher sehr wohl fühlt.
Ja, nicht wohl, aber.
Eigentlich unwohl, aber auf
ihn dem. Trotzdem für sich beansprucht.
Eigentlich erstaunlich, wie unwohl wir uns auf diesem Terrain fühlen, dafür, dass wir es schon so lange beschreiten, ne?
Ja. Aber das geht mir mit vielen Bereichen so.
Der war gut. Kamala Harris.
Ja.
Liebe Republikaner, nicht Kamala oder Kamala, Kamala Harris,
okay.
Senatorin von Kalifornien, ehemals District Attorney von San Francisco, ist zum Running Mate von Joe Biden ernannt worden.
Mhm.
Die rassistischen Anfeindungen ließen nicht lange auf sich warten und werden auch getriggert von dem Präsidenten Camp, die schon wieder mit dem ersten Birther-Mythos da kommen.
Und nasty ist sie natürlich auch.
Ja,
nasty. Hillary Clinton ist nasty, Pelosi ist nasty, Kamala ist nasty. Nur die Dame, die Jeremy Epstein, die jungen Mädchen zugeführt hat, die, I wish her well.
Ja, bei jedem im Gefängnis, der im Gefängnis ist, kann man ja mal well wishen. Ne?
Genau.
Kamala Harris ist, Weiß nicht, ob du sie mal in den Debatten gesehen hast, zu den Vorwahlen gegen Joe Biden.
Ja, ich glaube, sie ist recht streitbar, ne?
Kann ein bisschen, sie kann bissig sein.
Ja.
Ich würde sagen, es steht uns ja auch noch eine Vice President, Presidential Debate bevor. Da würde ich sagen, Mike Pence ist toast.
Mhm.
Schätze ich jetzt mal. Man hat sich ja wirklich schon gefragt, ob Donald Trump nicht noch den Running Mate auswechseln will, weil man wirklich denkt, dass Joe Biden so steif ist, Mike Pence so steif ist, ja, als Vize, dass er wirklich der Trump-Kampagne da eher negative Resultate beschert.
Aber er lässt lieber Briefkästen auswechseln und stellt dafür nichts Neues hin. Ja, nicht er, aber puh. Was mir nicht klar war, ist, das habe ich heute Morgen erst gelesen, Briefwahlen, es geht ja diesmal, es sind ja viel mehr Briefwähler als sonst durch die Pandemie. Also es geht hier um die Hälfte der Wähler.
Hm. Die Hälfte gleich?
Die Hälfte, ja.
Hm, das war mir auch.
Habe ich heute Morgen der Süddeutschen gelesen. Ja.
Hm. Ja, aber dann ist ja auch, das ist ja dann sehr transparent, warum man sich jetzt gerade jetzt auf die Postbehörde so einschießt.
Ja,
ne?
Naja, das hat er auch zugegeben. Er hat es im Interview gesagt. Nein, sagt er, Briefwahl und sowas, er wird das nicht weiter unterstützen und dann gäbe es halt keine Briefwahl. Naja,
ja
heftig.
Fällt mir auch nicht viel dazu ein. Genau, hat, glaube ich, Kamala Harris hat Trump nicht irgendwann mal gesagt, Trump ist so wie der Wizard of Oz, man unternimmt eine große Reise, geht irgendwo hin, großer Typ, großer Zampano, macht ein Riesentheater, Vorhang auf, kleines Männchen dahinter.
Mhm.
Das hat mir gut gefallen.
Naja, das alles gut ist.
Hast du ein gutes, schlechtes Gefühl?
Mit Kamala?
Nee, was die Wahl betrifft.
Ja, habe ich. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl, was die Wahl betrifft. Ich habe große Angst und ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Ich habe wirklich Angst, dass Trump in irgendeiner Form auch in 80 Tagen oder ab Januar noch weiter regieren wird.
Du meinst, weil er die Wahl gewinnt oder weil er die Niederlage nicht anerkennt?
Ich halte beides für möglich.
Hm. Okay. Gut. Roberto A. aus Boltenhagen schreibt.
Der.
Wir sind bei der selbst erfundenen Hörerfrage der Woche.
Ja.
Nee, Quatsch. Da sind wir doch gar nicht. Roberto A. kommt erst später. Entschuldige, Roberto. Erst Anna Luis aus Ruppolding will wissen.
Ruppolding. Meine Hörerfrage kommt auch aus Ruppolding.
Wirklich?
Ja.
Und du hast auch eine?
Ich hab nur bis jetzt Ruppolding aufgeschrieben, weil ich das unbedingt haben wollte. Ich habe auch keine Frage notiert.
Okay.
Die kommt nächstes Mal.
Ja, super. Was ist?
Bernie und ich haben einen Sweet Spot in Ruppolding.
Was für eine Rasse ist eigentlich euer Redaktionshamster? Will Anna Luis wissen.
Das ist ein kanarischer Hühnertöter.
Nein. Soll ich sagen?
Ach, bitte.
Ein zungarischer Zwerghamster.
Stimmt das?
Ja, das stimmt, tatsächlich. Den gibt's wirklich.
Die können Feuer spucken.
Er verfügt über ein dauerhaftes, plüschiges, weißes Winterfell und einen dunklen, ich zitiere, Aalstrich auf seinem Rücken.
Entschuldige mal bitte, der arme Kerl hat ein durchgehendes Winterfell und wohnt hier bei dir in der Dachgeschosswohnung?
Ja, bei 30 Grad durchschnittlich. Ja, Zungaren haben wenig Scheu.
Zungaren?
Ja, die zungarische Steppe. Zungaren haben wenig Scheu vor dem Menschen. Ihre Neugier ist wohl größer als ihre Angst. Kann ich bestätigen.
Kann ich sehr bestätigen, ja.
Außerdem gelten sie als freundlich und zutraulich.
Mhm.
Ja. Gut, gefällt mir der Satz. Sie lassen sich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen, wie zum Beispiel der Campbell oder der nervöse Roborowski-Zwerghamster.
Ja. Es erinnert mich, als Kind hatten wir ein Hundebuch. Und da stand zu jeder Rasse, das hätte ich übrigens wirklich gerne geliehen, das Buch, weil das Buch war wirklich toll. Und da stand zu jeder Rasse genau so ein Satz drin, der die Rasse charakterisiert. Und was mich sehr beeindruckt hat, und da sind wir schon fast beim Thema der Sendung, natürlich werden wir jetzt über andere Dinge reden, aber beim Dobermann stand drin, versteht keinen Spaß.
Ich hätte mir am Wochenende so Husky-Welpen anschauen können, aber ich habe mich dann über Huskies informiert.
Du kaufst gerne Tiere mit Winterfellen. Du willst sie leiden sehen.
Ja, genau. Im Sommer, im Hochsommer vor allem. Und genau, da wurde mir jetzt auch mehrmals, wurde ich unterrichtet von diversen YouTubern, Husky schwer zu erziehen, aber ist für mich natürlich als Autokrat kein Problem, aber natürlich wahnsinnig viel Auslauf, also irre viel Auslauf,
ja.
Tag zwei Stunden und so.
Mhm. Viele Leute, die denken, dass sie einen Hundetrainer bräuchten eher einen Dog Walker.
Genau, das hat er auch gesagt, weil tatsächlich ist der Hund deshalb auch so unleidig und wenig folgewillig, weil er einfach nicht ausgelastet ist.
Weil er unterfordert ist, ja.
Ja. Und leider, was dann bei uns den Ausschlag gegeben hat, also der Husky stemmt der wird ungefähr 25 Kilo schwer oder schwerer bis 30 und der stemmt ein Vierfaches seiner Körpergröße. Das heißt, der zieht mein Kind fünfmal um den Block.
Ja, natürlich.
Obwohl die nicht groß wären, die sind 50 Zentimeter, das ist gar nicht so groß.
Aber die sind, die haben Allradantrieb, die sind stark. Also das.
Und da hatte der Ludwig dann, der Sohn dann Angst und das, ja, das ist keine gute Voraussetzung für den Hund. Nee. Ich habe noch was, Kulturtipps der Woche.
Ja.
Ich habe gar nicht viel, was guckst du gerade?
Du, pass auf, ich bin noch so ein bisschen in der Nachbereitung unserer letzten Sendung. Unser Thema war Mexiko. Ich habe und da ich ja umstandslos alles gucke, was du mir empfiehlst, also manchmal, habe ich mir Coco angeguckt, auch mit den Kindern zusammen auf Disney Plus. Also Coco ist wirklich, wirklich bezaubernd. Ja, wirklich
wundervoll.
Ist wirklich ganz bezaubernd. Wunderschöne Bilder, schöne Story. Ist wirklich bezaubernd.
Kommt gute Musik.
Gute Musik, kommt wirklich auch ein sehr netter Hund drin vor. Coco ist ganz bezaubernd und ich habe tatsächlich weitergeguckt, weil mir die erste Folge so gut gefallen hat, Narcos Mexiko. Und muss sagen, ist verdammt stark. Ich habe damals die ersten beiden Narcos-Staffeln gesehen über Escobar, weil die wirklich sehr gut waren, weil es auch neu war. Bei dem Cali-Kartell war ich dann ein bisschen draußen. Ich fand es nicht mehr so stark, aber das jetzt, der Hauptdarsteller ist extrem gut. Jetzt müsste ich seinen Namen wissen, ne? Aber es gefällt mir sehr. Ich bin sowieso ein bisschen noch in der Mexiko-Nachbereitung. Hab auch gesehen, das haben wir letztes Mal gar nicht behandelt, diese Woche war auf Spiegel Online auch ein Podcast.
Ist es nicht der Diego Luna, der auch bei Rogue One mitgespielt hat, der Hauptdarsteller?
Ja, das ist er. Und der hat was, der Escobar war stark, stark, stark und wollte das und war ehrgeizig. Und der hat noch was, der muss sich so dahin kämpfen. Der kommt ja auch sozusagen über, sag ich mal, die leichte, über die Einstiegsdroge ins Kokaingeschäft. Und der ist noch sehr Familienvater und der ist noch so schockiert von der Brutalität der anderen. Und das macht eine extrem, der ist so verletzlich. Diese Verletzlichkeit macht das, also ist extrem reizvoll. Und Michael Peña ist auch ganz großartig.
Ja, das stimmt. An den kann ich mich erinnern. Ich habe, glaube ich, zwei Folgen gesehen.
Ja, übrigens, Michael Peña, Wikipedia-Eintrag, ist bei Scientology. Das habe ich schon lange über keinen Schauspieler mal gelesen.
Ja, weißt du, über wen ich es dir noch sagen kann? Elizabeth Moss.
Ach was.
Ja, wundert man sich auch, ne?
Ja.
Ja. Bis heute immer noch der Grund, warum ich so um Handmaid's Tale so ein bisschen rumtanze. Mhm. Bei meiner Scientology-Recherche für den Insekten-Podcast bin ich darauf gestoßen. Okay, dann gucke ich vielleicht Narcos weiter, dann folge ich mal deinem Beispiel statt umgekehrt.
Kannst du mal. Ansonsten habe ich noch gehört, einen Auslandspodcast vom Spiegel, die Gewalt in Mexiko eskaliert wieder gerade extrem. Es hat im Juni einen Anschlag gegeben auf den Polizeichef von Mexico City.
El Mencho ist der neue Kingpin, ne?
Ja.
Heißt er.
Der wurde in der Stadt in einem Wohngebiet angegriffen von einem 30-köpfigen Killerkommando. Sein Auto wurde zersiebt. Er hat selber 2 oder 3 Schussverletzungen. Er hat es aber überlebt.
Ja, Nemesio heißt der, das ist auch ein toller Vorname, Nemesio Oseguara Cervantes, El Mencho ist der neue mexikanische Kingpin, Drogenbaron, wenn man so will. Ist heute auch ein Artikel im Spiegel oder die Woche jetzt.
Ah, okay. Also Mexiko lässt uns nicht los. Wir haben auch schöne Hörerpost gekriegt.
Ja, stimmt, wir haben Tipps bekommen, wo wir hinfahren sollen.
Ja.
Vielen Dank dafür.
Vielen Dank dafür. Ja.
Wer weiß, ob wir das nicht vielleicht demnächst wahrnehmen. Also nach. Man sagt immer nach Corona und man weiß gar nicht, wann das sein
soll.
Kann. Ich habe nicht viel geguckt. Ich weiß, gestern ist Lovecraft Country angelaufen.
Was ist das?
Neue HBO-Serie.
Okay. Quasi
eine Mystery-Serie, geschrieben von Matt Ruff. Muss aber auch neben Mystery, fast mehr als um Mystery geht es um Rassismus.
Mhm.
Lovecraft Country ist eine quasi, eine, ich glaube, H.P. Lovecraft, der übrigens.
Achso, ich wollte gerade fragen, sind es 3 Wörter? Lovecraft Country oder nee,
Lovecraft Country? Ah, okay. Von H.P. Lovecraft.
Okay,
Der übrigens auch ausgewiesener und deutlicher und engagierter Rassist war.
Oh, schön.
Muss man auch mal deutlich sagen.
Ich auch nicht.
Wahrscheinlich spielt es in New England. Also zumindest Lovecrafts Zuhause war New England. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Läuft auf HBO. Werde es mir anschauen. Ansonsten muss ich sagen, habe ich nicht viel geguckt. I May Destroy You habe ich geguckt in unserer Abwesenheit.
Mhm.
Davon hast du vielleicht schon gehört, oder?
Ja, ja.
Auch eine HBO-Serie. Und im Prinzip geht es darum, dass eine Frau, wie sagt man, so ein Date-Rape zum Opfer fällt. Beziehungsweise kann man gar nicht sagen, also wahrscheinlich einfach betäubt wurde. Mit so, wie sagt man, Roofies. Und vordergründig rausfinden will, was da eigentlich mit ihr passiert ist. Es geht aber eigentlich auch viel um die Frau und um den Lebensstil Und ja, also es ist, es kann ganz viel. Also es kann wahnsinnig viel und es ist auch wahnsinnig stressig. Also mich stresst es ein bisschen, aber es ist wahnsinnig faszinierend und es ist wirklich auch bewundernswert, dass, dass HBO sowas, naja, sowas zulässt. Genau.
Was ist denn
Michaela Cole ist die Hauptdarstellerin und Drehbuchautorin und Regisseurin, die übrigens auch in dem Black Earth Rising die Hauptrolle spielt.
Genau, in dieser Ruanda-Serie, ja.
Ja, Ruanda, was wir damals empfohlen haben.
Mhm.
Genau. Ansonsten, was hörst du für Musik?
Im Moment entdecken wir gerade eher, laufen bei uns alte Schallplatten. Fleetwood Mac läuft gerade.
Ja, okay.
Ja, nicht viel. Ich
habe gerade Super Furry Animals für mich entdeckt.
Ah.
War nie so großer Fan, aber jetzt habe ich das morgens mal gehört zum Pancakes machen.
Okay.
Jetzt bin ich gerade ganz begeistert.
Ich frage jetzt mal, Jazz ist durch, Bernie?
Jazz ist durch, ja.
Das ging schnell, gut.
Nein, Quatsch. Ja. Nein, ich wollte gerade empfehlen, die Chad Baker, die Italian Movie Scores.
Ja,
natürlich. Das ist für eine wundervolle Sommerplatte.
Ja. Ansonsten, okay. Ich bin bereit für den zweiten Lockdown, um noch ein bisschen bei der Unterhaltung zu bleiben. Bernie, ich habe jetzt Animal Crossing.
Ja.
Ja.
Und deine Insel heißt?
Ja, da hätte ich, ich mit den Kindern hochgeladen. Und was sie nennen, Amrum. Jetzt heißt unsere Insel tatsächlich Amrum. Ich weiß, kann man das noch ändern?
Nee.
Das Problem ist, wir reden jetzt eine Menge über Animal Crossing zu Hause und wir wissen nie, welches Amrum jetzt gemeint ist.
Hm.
Amrum war ein Fehler. Es war ein Fehler, das Ganze Amrum zu nennen. Ansonsten, ich weiß nicht, ich habe schon ganz, ganz sentimentale Bindungen für meine Insel.
An die Dorfbewohner?
An die Dorfbewohner auch.
Seid ihr schon vollzählig?
Das weiß ich nicht.
Man kann 8 haben.
Wir haben jetzt einen Schiffbrüchigen,
ja.
Der liegt da, wo ich noch nicht weiß, wie ich mit dem umgehen soll. Bitte nicht spoilen. Also ich habe mit ihm zu reden, er redet wirr, wie Schiffbrüchige das wohl tun. ich habe das Handy dabei, Notfallrettung, aber das funktioniert ja nur für mich selber. Ich wollte ihm irgendwas Gutes tun, ihn hochheben, irgendwas, es geht alles nicht. Letztendlich, weil ich gerade an der Werkbank, an der Behelfswerkbank eine Gießkanne neu gebaut habe, habe ich ihn dann gegossen, was mein Sohn erst sehr erheitert hat. Ansonsten kann ich noch nicht viel mit ihm anfangen.
Okay. Also wir haben ja mittlerweile Straßen und Gärten und so eine richtige Aufgänge, Brücken.
Ihr habt Straßen?
Ja.
Und was, Bernie, fährt auf diesen Straßen?
Ja, nix. Also nix. Es sind keine Straßen, es sind quasi
Wege.
Gepflasterte Wege.
Gut, gut.
Und tatsächlich ist es so, dass wir hatten auch alle Dorfbewohner schon fix, aber irgendwann kommen manchmal Leute auf den Campingplatz.
Ja.
Und dann sagt mein Sohn so, oh, guck mal, ach was, der ist ja voll cool, wollen wir nicht Hauke rausschmeißen? Und dann haben wir wirklich schon wilde Diskussionen gehabt.
Ach du lieber Himmel.
Also da hat mein Sohn mich schon bei Verabredungen unterbrochen. und mir gesagt, du, ich möchte jetzt gerne, dass, weiß nicht, ob es jetzt Hauke war, irgendwer, ich glaube, da kam Hauke gerade, Hauke ist so ein Königspinguin, und hat gesagt so, ich möchte, dass Pippo geht. Ich so, Pippo ist seit Anfang der Insel, ist Gründungsmitglied. Der ist doch total nett. Nein, wir haben bereits 2 sportliche Äffchen. Ich möchte, dass Pippo geht. Ich möchte, dass Grimm, der Wolf, kommt.
Oh.
Ja.
Ein Wolf ist ein Wolf, ne?
Wolf ist ein Wolf.
Du, ja.
Ein Hirsch fehlt noch.
Du brauchst einen Hirsch, Bernie.
Ja.
Gut.
Okay, wir kommen zum Thema der Woche, eingeleitet durch die zweite Hörerfrage der Woche. Jetzt kommt er. Roberto A. aus Boltenhagen. Rüdiger, schreibt, liebe Brennerpassis, Passis, ne?
Passis, also Entschuldigung mal.
Bitte. Aber passt zu unserem Thema der Woche. Wie findet ihr eigentlich Lisa Eckhardt? Und da haben wir uns gedacht, Mensch, das ist doch eine super Überleitung zum Thema der Woche. Unser Thema ist Humor.
Danny, du hast deinen Jingle vergessen.
Soll ich einen improvisieren schnell?
Ja, so wie letztes Mal.
Habe ich da einen improvisiert?
Weil, okay, du hast Mexiko.
Ja, aber ich kann jetzt mal ein bisschen was Swingigeres machen. Humor. Humor.
Sehr gut.
Ja. Das ist der improvisierte Jingle der Woche.
Mhm.
Okay, also wir gehen direkt auf die Frage ein. Rüdiger, wie findest du Lisa Eckhardt?
Eigentlich habe ich für diese Frage eine Rede vorbereitet. Dann habe ich aber noch ein Interview mit ihr mehr gelesen, wo sie gesagt hat,
Rüdiger Rudolph ist ein klasse Comedian.
Einmal das. So I'm kind of flattered.
Lisa.
Und sie gesagt hat, über Kollegen herziehen, das gehört sich nicht.
Ja, dann muss ich über Lisa Eckert schimpfen, weil es ist ja nicht ja. kein Comedian.
Aber
ist nicht
Bernie, mein, ja. ich würde dich bitten, über Lisa Eckert ein bisschen zu schimpfen.
Okay, und danach kommt ein Downbreak zum Thema Humor.
Ah gut.
Nein, pass auf. Ich habe Lisa Eckert, man hat ja schon, ich glaube es im Herbst ging es ja schon ein bisschen los, dass man gesagt hat, grenzwertig und so eine nur Lakaien mit ähnlichem Humor und sonst. Ich habe mir das angeschaut, ich habe versucht, da vorurteilsfrei zu bleiben. Sag mal was Positives. Also die Kunstfigur, die sie da aufruft auf der Bühne, die hat was, ist überhaupt nicht mein Cup of Tea, aber ich kann total verstehen, dass die Medien da drauf anspringen und dass es einfach besser ist wie, sag ich mal, farblosere Comedian oder Comedienne, die vielleicht bessere Witze macht, aber das ist halt einfach, es geht um repräsentierbare Leute für Formate und das macht sie einfach gut. Also sie ist, glaube ich, eine gute Vermarkterin und diese Kunstfigur, die ist stringent und hat auch was Glaubwürdiges. Und das kann ja auch nicht jeder.
Stimmt.
Also das können wir sicher nicht so gut
wie sie. Und so sie. Ästhetik und Form
ja.
ist auch eine Qualität an sich.
Absolut, das muss man auch mal sagen.
Ja.
Die Witze, die sie macht, sind nicht komisch, obwohl ich gar nicht weiß, ob das eine Kritik ist, weil es vielleicht auch teilweise nicht so gedacht ist. Also dieser Humor, wir kommen jetzt ja gleich zu einem Artikel in der Süddeutschen, der das auch hinterfragt, diesen Lisa Eckert Humor. Der Humor zielt auf Gehässigkeit und Schadenfreude aus und das will er aber auch. Ich glaube, der will nicht so lustig sein, der will nicht so, und als ich neulich bei Tinder war und dann hat irgendwie, weißt du, das ja. ist nicht so ein self-depreciating Humor. Das ist nicht kein defensiver und Humor, wo man sich über sich selbst, kein reflektierter Humor.
Ja.
Was wir eigentlich, wir kommen gleich dazu, welchen Humor wir gut finden, was uns gefällt. Es ist einfach nicht unsere Humorschiene.
Ja.
Es bleibt gar nicht mehr so viel, was ich Negatives über sie sagen könnte. Außer dass ich sie tatsächlich als Person, und das kann man jetzt ihrer Kunstfigur zuschieben oder auch nicht, ich finde sie als Person unsympathisch, weil gehässig, ich finde sie gestelzt und ich finde, pass auf, obwohl ich ihre Figur gerade als stringent und als so in den Medien sehr repräsentabel bezeichnet habe, billig. Und zwar jetzt nicht im Sinne von irgendwie billige Frau, sondern ich finde naheliegend und unoriginell. So meine ich das mit billig. Das gefällt mir nicht. Ich finde es tatsächlich sehr.
Ich finde es auch aus
ihrer. Sehr kleinbürgerlich. Ich finde ihre Figur naheliegend, unoriginell, kleinbürgerlich, gehässig, unsympathisch und ich finde ihre Art von Humor und ihr Auftreten und diese Figur so stringent und so abgerundet, das quasi auch ist an allen Ecken, spießig. Ich finde sie spießig. Und ich finde, dass sie quasi als Kunstfigur womöglich, aber auf gar keinen Fall als Kabarettistin oder als Comedienne die Aufmerksamkeit verdient hat, die sie jetzt kriegt, aber das ist sehr subjektiv und ob jemand irgendwelche Aufmerksamkeit verdient hat, Mario Barth oder sonst irgendwie, ist eine Diskussion, die man sich eigentlich seit jeher total schenken kann, aber das ist nur meine Meinung. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe es jetzt ausgiebig auch gelobt, aber trotzdem komme ich dazu keinem guten Ergebnis. Aber letztlich ist uns Lisa Eckert auch ziemlich wumpi, uns geht es tatsächlich darum, was gibt es sowas wie den deutschen Humor oder was finden wir eigentlich lustig? Wir münzen es mehr so in unsere Schiene.
Ich finde, um noch zu Lisa Eckert zu sagen, ich finde, es ist, was ich speziell, ich finde, es kostet Mühe. Ich muss mir Mühe machen, sie nicht rassistisch, antisemitisch zu finden. Ich muss darüber nachdenken, wie sie es gemeint haben könnte, damit ich sie nicht scheiße finden muss.
Ja, guter Punkt.
Ja.
Darauf bin ich jetzt gar nicht eingegangen.
Und ich finde,
auf die rassistisch-antisemitischen Züge, weil ich das quasi jetzt dem
ja.
Dachte, jeder ist ja vorinformiert durchs Feuilleton und das überlasse ich gerne dem Hörer, das zu beurteilen.
Ja. Naja, und ich, warte, jetzt habe ich, was wollte ich?
Du musst die Sätze ganz lang ziehen.
Was mich wirklich, ich finde, und weil ich mir Mühe machen muss, finde ich, sie fischt im Trüben. Also sie nimmt alles mit. Sie sagt rassistische Sachen, also die kompletten 7 Liter Blut, die der menschliche Körper hat, braucht der schwarze Schwanz. Ich glaube, sie benutzt auch das N-Wort zur Erektion. Also sie sagt solche Sachen und sie nimmt die mit, die sich den Kopf machen, naja, so kann sie es ja nicht meinen, ich kriege hier einen Spiegel oder irgendwas vorgehalten und dann lachen, weil sie meines verstanden zu haben, sind auch die mit, die es einfach nur auf den rassistischen Witz stehen. Hm. Und irgendwie finde ich das auch so ein bisschen, vielleicht ist das eine andere Satire als die, die ich gut oder falsch verstanden. Ich finde, die Satire benutzt Mittel, die sozusagen manchmal das Gegenteil machen von dem, was sie meinen, aber die Aussage an sich, finde ich, muss klar sein. Es klingt so billig, es klingt so, als wollte ich sowas, aber
ich finde
sie nicht klar in ihrer Aussage und ich muss sagen, das stört mich.
Das ist ein bisschen schäbig, finde ich, eine schäbige Taktik, aber das ist auch ein bisschen, was ich mit billig oder spießig meine, nämlich das alles mitzunehmen irgendwie.
Und ich finde es auch billig von ihr sich selber gegenüber. Im Sinne von, weil sie das macht, weil sie das mitnimmt, weil sie ihre Aussage, weiß ich nicht,
Darum
ist als sie selber? Ich weiß es nicht.
Warum ich jetzt auch so ein bisschen pro-argumentiert habe am Anfang, ist jetzt nicht nur wegen der journalistischen Ausgewogenheit, sondern weil man natürlich auch in der Kunstfigur und inwiefern eine Kunstfigur wirklich eine Kunstfigur ist oder nur eine auf 11 gedrehte Version von einem selbst und auch tatsächlich in einigen eigenen Meinungen, Ich kann der Kunstfigur natürlich nie wirklich argumentativ an den Karren fahren, ne? Weil ich halt, aber ich kann natürlich, so wie du das richtig sagst, sagen, was für eine Art von Humor benutze ich, um das Publikum mitzureißen.
Ja.
Das kann ich schon. Ob sie jetzt wirklich Rassistin ist, das will ich nicht behaupten.
Ich glaube, sie ist auf das Thema angesprochen worden, sagte, und ihre, was ich was, so, also der Vorwurf wurde gemacht, glauben Sie nicht, dass AfD-Leute über sie lachen. Da sagt sie, na ja, aber es muss auch klar sein, dass so mit ihrer tollen, mit ihrer Ästhetik und ihrem Wortwitz würde sich ja schon gegenüber der AfD abgrenzen. Und das ist auch eine lustige Aussage. Es ist nur, dass es nur die Form ist, nur die Ästhetik, nur dieses hochgestochene,
Ostentative. Vor allem ist es ja Quatsch, weil AfD-Abgeordnete ja für sie ja auch argumentieren auf Twitter.
Ja.
Also bei diesem Auftrittsverbot war es ja auch tatsächlich so, dass AfD-Leute geschrieben haben, Zensur, soweit sind wir schon, bla bla bla. Also ich finde, wenn du die AfD dir erfolgreich angelacht hast, dann solltest du darüber nachdenken, ob das die richtige Form von Comedy ist, die du da machst.
Ja. Naja, genau.
Gut, Rüdiger, would you please break das Thema Humor?
Soll ich?
Down for us.
Humor, Gott, Humor, Bernie, also dass du ausgerichtet mich über Humor. Humor ist eine ernste Sache, eine Herzensangelegenheit, eine Waffe. Humor ist etwas anderes als Ironie, Spott, Zynismus oder ein Witz. Humor ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Danke, Wikipedia. Mit Humor geht alles besser. Ohne Humor ist alles nichts. Ohne Humor wird, meine Meinung ist, schwer, einen Sexualpartner zu finden. Als Humorfall werden solche Menschen bezeichnet, die andere Menschen zum Lachen bringen oder selbst auffällig häufig lustige Aspekte einer Situation zum Ausdruck bringen. Humor, lateinisch, ist in seiner Bedeutung dem Wort Feuchtigkeit entlehnt. Da bleibt kein Auge trocken. Aber was ist Humor? Es gibt keine einheitliche Theorie des Humors. Mein Dramaturgielehrer damals an der Schauspielschule sagte, Humor ist die Unverhältnismäßigkeit der Dinge. Und nannte als Beispiel mit einem Vorschlaghammer auf eine Fliege losgehen. Ich finde, erklärungstechnisch geht da noch mehr. Im Wesentlichen sind drei Haupttheorien benannt, welche versuchen, den Kern eines humorvollen Moments zu erfassen. Das wären da Bernie Meyer, die Überlegenheitstheorie, die Inkongruenztheorie und die Entladungstheorie. Die Überlegenheitstheorie geht bereits auf Aristoteles zurück. Es wird gesagt, dass wir in den Situationen lachen, in denen wir uns einem Mitmenschen gegenüber überlegen fühlen. Also zum Beispiel bei einem Missgeschick. Dinge wie Bernie ist hingefallen. Hauptvertreter der Inkongruenztheorie war unter anderem Cicero. Das klingt jetzt alles schon, ist alles schon ein bisschen älter. Diese besagt, dass wir immer dann lachen, wenn ein überraschender Wechsel zu einer anderen, meist trivialeren Sichtweise stattfindet. Es wird also eine gegebene Situation aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beurteilt, wobei sich bei einer dieser beiden Perspektiven meist um eine einfachere bzw. unzulängliche Sichtweise handelt.
Quelle?
Quelle?
Wikipedia. Okay, ich dachte, du
Nee, schade, ne? Das klingt so ein bisschen, ja, ich habe Cicero gelesen. Nein. Die sogenannte Entladungstheorie geht zurück auf Sigmund Freud. Nach Freud dient Humor dazu, psychologische Spannung bzw. Hemmungen aufzulösen. Diesen Hemmungen wird meist ein sozialkultureller Hintergrund zugeschrieben. Anders formuliert, dient Humor laut Freud dazu, unterdrückte Wünsche auf eine gewisse Weise offenzulegen, zu entladen. Du möchtest doch nicht mit mir schlafen, oder? Jüngst wurde eine Definition gefunden, die drei Theorien vereinheitlicht, nämlich, dass unser Lachen ein akustischer Hinweis auf einen unbemerkten Rückfall in einfache Verhaltensmuster sei. Und abgesehen davon, Bernie, finde ich, dass zu lautes Lachen nachts im Park vor unserer Tür bei aufgrund der Hitze geöffneten Schlaffenstern verboten werden sollte. So weit.
Jetzt muss man dazu sagen, dass Rüdiger nicht nur Comedian ist, sondern auch bereits Lach-Yoga absolviert hat in seinem Leben.
Ja, da habe ich auch drüber dann gedacht. Ja. Wobei, mit Yoga hatte das nicht viel zu tun. Stimmt, ich habe im Rahmen unseres Podcasts Verdammte Erleuchtung, haben wir uns einmal aufgeteilt. Du warst beim Kuscheln, beim Professionellen und ich war beim Lach-Yoga.
Ja, und beim Lach-Yoga ihr müsstet quasi auf Knopfdruck lachen, kann man das so banal sagen?
Ja.
Und hat es dann auch letztlich ein echtes Lachen erzeugt?
Ja, ja. Also genau, man hat, die ersten Mal waren auch so auf Knopfdruck und irgendwann hat man so viel gelacht, dass der Körper so im Lachen drin war. Es ist ein bisschen wie mit dem Schwitzen, Bernie. Ja. Ja, wenn man viel Sport macht und viel schwitzt, irgendwann fällt dem Körper das Schwitzen leichter, genauso ist es auch mit dem Lachen.
Das heißt aber, da greifte dann keine der Theorien, da müsste dann quasi noch eine physische Theorie dazukommen.
Ja.
Eine biomechanische Theorie, wer lacht, ja. Wer viel lacht, der lacht halt viel.
Genau. Oder, wie Rüdiger Rudolf immer zu sagen pflegte, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Aber ich glaube, weder Cicero noch Aristoteles noch Freud waren mit dem Lach-Yoga auf dem Tempelhofer Feld vertraut.
Ja.
Kann man mal sehen. Es gibt auch andere Lösungen.
Ja.
Als alte weiße Männer.
Platon hat ja auch schon gesagt,
ja?
Wer viel lacht, der bleibt gesund.
Stimmt das?
Nein. Ich habe nur eine Platon-Büste gesehen.
Platon gestern im Museum. Der hat über platte Witze gemacht. Ja.
Weißt du, wir haben so eine, ich wollte noch was aus dem Artikel zitieren. Es gab ja einen Artikel in der Süddeutschen zum Thema der Humor der Deutschen, aufgehangen an Lisa Eckert und Dieter Nuhr. Und da steht zum Beispiel der Satz, denn die Werkseinstellung des deutschen Humors ist leider die Schadenfreude. Werkseinstellung gefällt mir gut. Mhm. Gelacht wird vor allem aus zwei Gründen, wenn ein vermeintlicher Fehler vorliegt und es nicht der eigene ist.
Rudi, genau, da sind wir eigentlich beim ersten, ne? was ich gerade genannt habe, ja, genau. Die Überlegenheitstheorie.
Aber die würde mich jetzt interessieren, wie du das aus deiner Bühnenerfahrung.
Also grundsätzlich ist Schadenfreude natürlich kein schöner Humor. Allerdings sage ich mal, wenn man hat den Beruf des Humoristen nicht professionell gemacht, wenn man nicht schon mal auf einer Bühne gestanden hat, jetzt sage ich so einen alten weißen Männersatz, und ein Publikum auch ein bisschen für sein Lachen verachtet hat. Oh, das klingt jetzt gemein, ne? Aber es gibt, manchmal staunt man, worüber Leute lachen. Und Schadenfreude gehört dazu.
Hm.
Also,
benutzt du Schadenfreude in deinem Comedy-Programm als gängiges Stilmittel?
Nein. Und ich finde das mit der Werkseinstellung des deutschen Humors, ich finde es ein bisschen gemein. Ich finde, da an der Stelle ist der Artikel auch ein bisschen so all over the place. Also wird da alles, da werden so ein paar Leute in einen Topf geworfen, die, glaube ich, nicht in einen Topf gehören.
Hm.
Also auch bekannte Leute wie Micky Beisenherz oder sowas oder Caroline Kebekus. Ich finde die Caroline Kebekus Show, ich finde Caroline Kebekus wirklich nicht so dumm.
Naja,
ich finde auch nicht alles gut.
Ich muss sagen, da ist vielleicht auch ein bisschen die Schadenfreude bei mir wieder durchgekommen, dass ich gedacht habe, so bei Micky Beisenherz, dass seine Art von Humor natürlich schon auch in eine ähnliche Richtung geht, der natürlich viel cleverer ist und viel eleganter, aber dass er so ein bisschen in diesem Artikel so ein bisschen abgestraft wird für seine Art von Humor und für die machen wir doch ein bisschen billigeren Gags, das hat mich tatsächlich mit ein bisschen Schadenfreude erfüllt, aber das ist eigentlich auch Quatsch. Tatsächlich, du hast recht, da ist er völlig falsch drin
im Pod. Zumal, wenn man jetzt
auch mal, unfair.
Wenn man das jetzt mal mit Lisa Eckert zum Beispiel, ich habe doch vorhin gesagt, so ich schätze ein bisschen klare Haltung. Und ob man jetzt alles witzig finde, wenn man jetzt Micky Beisenherz zum Beispiel, der 300.000 Follower hat oder sowas, auf Twitter folgt, ich finde ihn in seiner Haltung, was er da so schreibt, über
tadellos.
Absolut, ja, tadellos, danke.
Tadellos, ja. Nee, ich gebe ja zu, das war, das, ja, ja. Das ist.
Ich Genau, und natürlich werden die positiven Beispiele für guten Humor, der immer was auch mit Selbstironie zu tun hat. Was ich ganz gut wiederum fand, ist, der deutsche Humor und das Kabarett, das ist ein Satz, den ich auch immer wieder höre, es ginge darum, den Leuten den Spiegel vorzuhalten. Und ich glaube, bei Lisa Eckert soll es auch viel darum gehen, den Spiegel vorzuhalten. Und ich muss sagen, es gibt nichts, was mich mehr langweilt, als den Spiegel vorzuhalten. Und das Schöne ist, also es wird als Beispiel, als Gegenbeispiel für lustig, und da würde ich mich auch anschließen, werden da amerikanische jüdische Comedians genannt, die sich innerhalb ihrer eigenen Comedy verstricken und wo eben nicht alles so in seiner Deutung so eindeutig ist. Also, dass es verschiedene Sichtweisen auf etwas gibt und dass auch dadurch Komik entsteht. Und
dass man nicht so als Zuschauer sich nicht so leicht distanzieren kann davon.
Ja.
Dass man nicht sagen kann, na, der Dingsbums ist ein Depp, das gibt's doch nicht. Ja, du bist so ein Depp, was ist denn das für ein Trudel? Sondern, dass man sagt, das ja. Hits close to home, so bin ich auch ein bisschen.
Genau.
Interessant ist, dass ich zum Beispiel, ich war früher öfter mal bei Gerhard Polt oder Gerhard Polt und der Biermüsselblasen.
Ja.
Habe ich einige Auftritte gesehen. Und da ist mir aufgefallen, gerade in so Kleinstädten oder im Nachbarort, hier so in Geiselhöring, niederbayerische Provinz, dass dann einfach mal gern die lokale CSU-Prominenz in Anführungszeichen in der ersten Reihe sitzt und am lautesten und herzlichsten lacht. Und wo ich mir dann schon als Jugendlicher gedacht habe oder mit 18 oder 17, wo ich da war.
Hallo?
Ihr seid die Leute, die der Mann tatsächlich verachtet.
Ja, ihr seid gemeint.
Und ihr fühlt euch nicht im geringsten angesprochen. Das finde ich faszinierend, wie Humor natürlich, auch selbst wenn er gut gemeint ist und kritisch ist und beißend und ätzend, trotzdem, ich glaube, in unserer Gesellschaft ist Selbstreflexion so ein rares Gut, dass du selbst mit dem bissigsten Humor, der wirklich auf deine ureigensten Fehler abzielt, völlig daneben liegen kannst, also dein Ziel nicht erreichen kannst, weil die Leute nicht aus sich raus, also nicht neben sich stehen können und beurteilen, okay, es bin ja ich, über den hier gerade Witze gemacht werden.
War das gute Miene zum bösen Spiel machen? Also war das, sie haben schon gewusst, dass es um sie geht und haben.
Ja, aber man fühlt sich dann doch nie so ganz angesprochen. Man denkt dann immer, ich bin noch der von denen, aber die angesprochen sind, der noch ein bisschen anders ist.
Aber ich habe selber Humor.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das ist Humor, oft die Ausrede.
Ja, es ist, glaube ich, wirklich.
Es ist tatsächlich oft so, dass Leute, muss man aufpassen, wenn Leute sterben, in Nachrufen wird oft gesagt, Mensch, der hat wirklich einen guten Humor gehabt und so. Auch wenn der Mann in seinem Leben keinen vernünftigen Witz gerissen hat.
Genau.
Irgendwie. Das Humor attestiert man gerne so großzügig.
Ja.
Zum Beispiel das Online-Dating, was ich in den letzten Wochen so ein bisschen, ich wollte es gerade sagen, über mich ergehen lassen musste.
Mhm.
Also, da war nicht alles schlecht.
Könnte übrigens nächste Woche unser Thema werden.
Da ist übrigens oft so, dass die Leute sagen, ich möchte humorvolle Leute oder vor allem, was ich noch bizarrer finde, ich bin sehr humorvoll. Was ich jetzt über mich nicht behaupten würde, ich würde es zumindest nirgendwo reinschreiben und dann in der Konversation du kannst einen Witz, also jeder Witz, den du selber aussendest, versendet sich völlig und es kommt auch überhaupt nichts Lustiges zurück, sondern es ist meistens tatsächlich sehr, also bis ins Ruppige unlustig, so Konversation mit Leuten. Also von Humor, da hat keine Spur. Und du siehst dann teilweise auch schon, wie die Leute, also Humor, die Leute denken, wenn sie, du siehst es ja manchmal schon an den Fotos, wie wenig
Humor. Humor ist auch oft ein großes Missverständnis.
Die Leute denken, wenn sie irgendwas lustig finden, dann haben sie Humor.
Mhm.
Aber okay, wir wollen jetzt nicht.
Erzählen, sie hätten Humor.
Ich will eher positiv rangehen.
Ja.
Ich will quasi jetzt, dass wir aufzählen, was wir lustig finden. Jeder hat 10 Items,
so, die
er lustig findet.
Ach, da sind wir schon. Okay.
Ja, es geht noch weiter, aber wir machen jetzt mal, auf. Wir lockern mal auf mit hier so 10.
Ja, ich hab mehr als 10. Ja,
ich habe auch mehr,
ich habe
12.
Ja, siehst du, das wusste ich. Ja, pass auf, weil mir Humor so wichtig ist, ich hab so eine Art, fast sogar eine Chronologie.
Ja.
Und weil mir Humor so wichtig ist, mache ich ja mit meiner Tochter seit einiger Zeit, wir haben es jetzt wieder unterbrochen, aber wir müssen weitermachen, die große Humorschule.
Oh.
Also ja, wir gucken Filme, wir gucken Sachen, die sie kennen muss. Wir haben angefangen, ich habe auch viele Wissenslücken bei mir selber aufgefüllt. Also erste ich fange so an. Man lernt ja als Kind irgendwie, was witzig ist vom Lachen der Eltern. Pastewka hat, glaube ich, im Interview gesagt, Humor lernt man vom Vater. Wobei ich jetzt auch da bestimmt lustige Mütter gibt, von denen man das auch lernen kann. Aber gut. Aber ich glaube, man lernt von den Eltern, worüber die lachen. Ich weiß, die ersten Sachen, die man zu Hause gesehen habe, worüber gelacht wurde, was immer ging, wenn es im Fernsehen kam, war Louis de Funès. Ja. Genau, ich habe mit Emily Louis de Funès geguckt. Ich zähle einfach mal an. Louis de Funès, Dick und Doof. Sesamstraße. Bernie, die Sesamstraße. Ich habe über Sesamstraße habe ich viele neue Sachen über Comedy gelernt. Zum Beispiel Timing. Dick und Doof natürlich auch. Slow Burn haben wir auch schon hier geredet bei richtige Comedy-Technik, humoristische Techniken.
Ja.
Das langsame Fertigmachen eines anderen, das Zelebrieren, der Slow Burn. Sesamstraße. Ich habe mal in Köln vor Jahren in einer Kneipe ein Gespräch geführt mit einem sehr bekannten deutschen Comedy- und Kinofilmregisseur über die Comedy über den Humor und das Timing von kurzen Sesamstraßen-Clips. Also zum Beispiel, wo Krümelmonster den Unterschied erklären muss zwischen klein, mittel und groß.
Also musst du schon sagen, welcher Regisseur das war.
Sven Unterwald.
Ja.
Das Regisseur von Sieben Zwerge und so Sachen. Und der sagte, der das wahnsinnig lustig findet, dieses Krümel, möchtest du den kleinen Keks essen? Nein, Krümel, ich möchte den kleinen Keks nicht essen. Dann fragt Kermit, Krümel, möchtest du vielleicht den mittleren Keks essen? Nein, ich will den mittleren Keks will ich auch nicht essen. Und dann guckt Kermit in die Kamera, meinend zu wissen, was jetzt Krümel nämlich wirklich gerne essen will, nämlich den großen Keks. Na, Krümel, möchtest du vielleicht gerne den großen Keks essen? Und dann sagt Krümel, Monster halt, zur großen Überraschung, nein, Krümel möchte den großen Keks auch nicht essen. Dann, Verwirrung? Ja, aber Krümel, welchen Keks möchtest du dann essen? Und dann, darauf wollte Sven Unterwelt und ich dann auch hinaus, sagt Krümel den goldenen Satz, Krümel wird jetzt sehr, sehr laut werden. Und dann ist Moment, wieder Pause. Und dann ruft Krümel, ich möchte alle Kekse essen. Und dann frisst er unter großem Krümelei natürlich alle Kekse auf. Aber dieses Krümel wird jetzt sehr, sehr laut werden.
Ja.
Ja, oder? Das, kannst du andocken, ne?
Das sagt er selbst.
Über sich selber.
Das ist der Gag, das ist die Pointe, super.
Das ist großartig, ja, finde ich auch.
Das ist toll.
Naja.
Das ist der Slow Burn, oder?
Es hat ein was von Slow Burn, ja. Finde ich auch. Na gut, Tom und Jerry. Diese Brutalität im Humor. Wird nie vergessen. Meine Mutter ist ja relativ früh verstorben, das habe ich schon mal erzählt. Dann hat mich irgendwann eine Klassenkameradin, als ich sozusagen noch nicht in der Schule war, angerufen, ob ich nicht mal reden will. Und dann haben wir uns nachmittags getroffen. Dann auf jeden Fall endet dieser Nachmittag damit, dass wir vom Fernseher saßen und Tom und Jerry geguckt haben. Und dann kam die Mutter in diesem sehr katholischen Haushalt nach Hause und hörte dann, dass ich im Hause bin, der Junge, dessen Mutter gerade gestorben ist. Und dann kam sie ins Zimmer rein und wir saßen da und haben schallend und Tränen gelacht. Da war sie schockiert. Aber Tom und Jerry, ja. Tom und Jerry.
Lachen als Katharsis auch.
Lachen als Katharsis. Dann Horizont eröffnet hat auch für mich absolut Didi Hallervorden. Nonstop Nonsens.
Habe ich auch geguckt.
Otto Waalkes, haben wir schon öfter darüber geredet. Otto Waalkes war wirklich besonders und wichtig. Und du hast auch gerade den Film nochmal gesehen, ne?
Ja.
Ja. Ich zähle erstmal weiter auf.
Der Film hat übrigens auch zwei zweifelhafte Szenen in puncto Alltagsrassismus und so. Also es geht nicht mehr alles mit dem Film, aber wir haben stellenweise doch
gelacht. Ist auch unbedingt ein Fazit, das wir ziehen sollten. Comedy hat Humor, funktioniert immer im Zusammenhang und auch im zeitlichen und im politischen Zusammenhang.
Ja, und hat auch ein Haltbarkeitsdatum
und
manchmal.
Und hat, was das angeht, wirklich ein Haltbarkeitsdatum. Sagt selbst Showmaster Jay Leno, der auch zweifelhafte Dinge in seinem Leben getan und gesagt hat, sagt das im Podcast mit Marc Maron, wenn du merkst, es kommt nicht mehr an, weil sich was geändert hat, weil zwischendurch Me Too war oder sonst was, change your act. Du musst dich ändern, da musst du mitgehen. Du hast keine Chance. Du bleib am Puls der Zeit. Wenn die Leute nicht mehr lachen, Dieter Nuhr, das geht raus an dich, dann genau. Klimbim habe ich immer gedacht, dass es witzig ist. Durfte ich nie gucken. Es gab so mehrere Sachen im Fernsehen früher, wo ich irgendwie sie auch noch nicht so verstanden habe, aber sie irgendwie strange und witzig fand. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, wenn ich als Kind Mighty Bush gesehen hätte. Oder auch Benny Hill Show hat
damals
schon gereicht.
Mit Ingrid Steger und Iris Berben, ne?
Ja.
Iris Berben
fand
ich lustig und damn hot zum Zeitpunkt, wo ich, glaube ich, noch gar nicht wusste, was damn hot eigentlich bedeuten kann.
Ingrid Steger genauso, ja.
Na, Ingrid Steger war nicht so ganz mein Ding, aber.
Naja, aber für viele. Monty Python war irgendwann eine Erweckungsveranstaltung. Nackte Kanone. Top Secret.
Mir geht es ein bisschen drum.
Jim Carrey, ja.
Mir geht es ein bisschen, du zählst jetzt weit mehr als, also tatsächlich würde mich ein bisschen interessieren, sorry, dass ich da unterbreche, nicht
natürlich,
was du früher lustig fandst, sondern auch was du jetzt aktuell lustig findest, worüber du lachst.
Ja, pass auf. Und da sind wir wieder bei der Sache mit der Haltung. Ich
Zu der kommen, wir waren noch gar nicht bei der Sache mit der Haltung.
Okay, über Haltung reden wir noch richtig, aber ja. So, aber im Grunde, was wir eben kurz gesagt haben, das der Zusammenhang. Ich finde wirklich Atlanta, was du mir gezeigt hast, ich finde Atlanta wirklich sehr, sehr, sehr lustig.
Mhm, da
schließe
ich mich
an. Es ist nicht so wie früher Monty Python, wo man mal schallend lacht und Tränen laufen, aber es ist dieses, es hat wirklich, wirklich Witz, es hat wirklich Humor, es hat eine Sichtweise, die, es hat einen humoristischen Spannungsbogen, der sich nicht unbedingt in der Pointe entladen muss, sondern das ganze Ding an sich ist witzig. Ja. So Sachen. Hier ist ein Umbruch, was habe ich hier?
Hast du noch was?
Ja, oder Neukomödie, Booksmart zum Beispiel, fand ich auch wirklich witzig, Kinofilm.
Habe ich immer noch nicht gesehen.
Ja. Naja. Und du?
Ich? Also ich, die Jugendsachen hast du ja quasi viel abgedeckt, also gedeckt. Da war bei mir sicher noch Bud Spencer und Terence Hill dabei.
Ja, bei mir auch, auf jeden Fall.
Ja. Ansonsten, ich fand immer schon Gerhard Polt sehr lustig.
Ja.
Also auch in dem Sinne, auch manchmal ein bisschen, manchmal kann ich Polt direkt zitieren und lustig finden und auf der Stelle lachen. Manchmal ist es natürlich so ein, ja, unterdrücktes Lachen, weil es einfach auch derbe ist und auch, naja, meinen Landsleuten, den Bayern so auf die, ja, wie sagt man, auf die Dings geschaut.
Man schaut auf die Pfoten, aber.
Ja, ja. Also genau so auf die Pfoten geschaut, dass man wirklich auch ein bisschen sich schämt dafür, wo man herkommt. Aber das gehört auch dazu, zum Humor, finde ich manchmal. Ich finde natürlich Josef Hader sehr lustig. Der ist diese Verstrickung, wie auch die Artikel andeutet, das macht Hader sehr gut. Hader ist überhaupt, das ist so ein humoristischer Meister, der schreibt sehr gut, trägt aber sehr frei vor. Und er schafft es tatsächlich, eine Mischung zu finden aus, du denkst, okay, er spricht jetzt über sich selber. Im nächsten Moment ist er aber völlig drüber und ist nur eine Figur. Und diese Übergänge sind so fließend und organisch, das ist, der Hader ist für mich, für mich ein ganz großer Humorkünstler tatsächlich. Mighty Bush finde ich lustig. Sehr lustig. Ich finde, mach mal Wrestling sehr lustig. Es gibt so eine Wrestling-Serie, die heißt Being the Elite. Das läuft jede Woche. Da machen halt Wrestler erzählen, einerseits ein bisschen von ihrem Leben on the road, aber machen Sketche eigentlich.
Ja.
Und das ist sehr lustig. Das hat natürlich wahnsinnig viel Insider-Gags. Da werden die meisten Leute nichts damit anfangen können, aber da muss ich herzlich lachen jede Woche. Wirklich. Ja. Halt er mich auf. Ich muss viel lachen über TikTok-Hunde-Videos.
Ja, erstaunlich, ich auch, ja. Tiervideos.
Ja.
Aber da sind wir schon wieder im Bereich des Überlegenheits- und Schadenfreude. Also leicht.
Ja. Ich kann aber auch über Putzig. Ich kann auch viel über den Redaktionshamster lachen. Putzig, tollpatschig. Ja, ich weiß nicht, ob das so viel mit Überlegenheit zu tun hat. Aber egal, es geht vielleicht grundsätzlich in die Richtung. Ich konnte viel über Succession lachen.
Ja. Stimmt.
So gemein es war, musste ich wirklich sehr oft lachen über die Sprüche da und über die Gemeinheiten.
Ja.
Das ist ein sehr gehässiger Humor und natürlich zielt er auch darauf ab, dass man selber nicht so gehässig ist. Aber es ist einfach tatsächlich auch wirklich gut geschrieben. Es ist sehr original, sehr originell und original verbalisiert, die Beleidigung in Succession. Das ist, wie mit Sprache umgegangen wird, ist sehr kreativ, sehr gut, sehr lustig, sehr unerwartet. Ich finde, Humor hat sehr viel, auch für mich sehr viel mit Innovation zu tun.
Ja.
Ich muss über John Olivers Recaps lachen.
Ja.
Auch wenn die manchmal bierernst sind, aber auch dieses Lavieren zwischen gravely serious und ridiculous. Finde ich sehr gut. Ich konnte früher viel über Loriot lachen.
Das wäre eine Frage gewesen bei den alten Sachen. Loriot, ja.
Ja.
Wurde bei euch zu Hause Loriot geguckt? Ja.
Ein bisschen, ja. Aber eher, ich muss sagen, bei Loriot eher über die Sachen, wo Leute tollpatschig sind. Konnte ich mich scheckig lachen.
Okay.
Ich fand Nackte Kanone immer sehr lustig. Ich finde es heute noch lustig.
Ja.
Ich
habe Nackte Kanone jetzt noch nicht mal im Rahmen der Humorschule gesehen. Also ich habe die Gagdichte, du lieber Himmel.
Ja, die Humorschule klingt übrigens auch sehr deutsch.
Ja.
Naja. Aber gut, man kann nicht verleugnen, was man ist, ne?
Eben.
Humorschule.
Ich fühle mich auch sofort angegriffen.
Ja. Ja. Futurama fand ich irre lustig damals.
Ja, aber pass auf, weißt du, das ganz kurz, ich nochmal eigentlich gleich Futurama, aber.
Jetzt musst du die Humorschule nochmal rechtfertigen.
Die Humorschule, weil ich erinnere mich.
Ich finde den Begriff damals, so deutsch.
Ja, ist es auch. Wir hatten früher an der Schauspielschule, ich war auf keiner so furchtbar dollen Schauspielschule, aber ich hatte mit zwei Kollegen, als wir nach dem ersten Jahr an der Schauspielschule und wir das Gefühl hatten, wir machen ja hier gar nichts und wir lernen ja gar nichts, hatten wir aber nach einem Jahr Zwischenprüfungen. Wir nannten das immer nur die Quatschprüfung. Und dann haben wir uns halt vorgestellt, wie die Quatschprüfung ist und dass man, das ist eigentlich überhaupt nicht lustig, fällt mir gerade auf, während ich es erzähle.
Ja, du willst dich nochmal, du willst dich aus diesem Humorschule-Dings ein bisschen rauslavieren. Aber es ist gut, ich finde es gut, dass du das.
Große Humorschule. Nein, nicht. Der Humor ist in dem, also in dem pseudowissenschaftlichen Ansatz zu finden.
Ja. Ich kritisiere das gar nicht. Ich bin ja nur ein bisschen.
Du benennst es nur.
Ich benenne nur es.
Gut.
Aber ich versöhne dich gleich. Kommt klar, was versöhnlich ist, ne?
Gut.
Futurama fand ich lange Zeit sehr lustig auf Englisch.
Mhm.
Ich finde dich sehr lustig, Rüdiger.
Oh, Bernie, ich dich auch.
Jetzt pass auf, ich finde es lustig, wenn sich jemand den Kopf anstößt.
Aha.
Immer noch.
Mhm.
Seit ich Kind bin. Und jetzt kommt mein Lieblingspunkt. Weißt du, das bringt mich dann auch gleich zu meinem nächsten Thema. Was ich wahnsinnig lustig finde,
jetzt kommt's,
ist, wenn ich eine Beziehung habe, in einer Beziehung bin, Freundin, Ehe, Freundschaft, bleiben wir mal bei der Freundin, aber es trifft eigentlich auf eine Freundschaft genauso zu. Und in dem Moment, wo man sich gut versteht, wir können uns da auch, wir sind da auch Beispiel dafür, ist es tatsächlich gar nicht so wichtig, dass man, dass es zum Ausstoß an vielen Pointen kommt, sondern in der Liebe, die man für den anderen hat, in der Zuneigung, wie man die Marotten des anderen auch sieht oder wie die einem die eigenen Marotten zurückgespielt. Ich finde, es entsteht wahnsinnig viel Humor in einer Beziehung, in einer liebenswerten Beziehung. Und tatsächlich würde ich sagen, dass, das klingt jetzt irgendwie gemein, wenn ich sage, manche meiner Ex-Freundinnen waren eigentlich gar nicht so lustig an sich, aber für mich waren sie oft die lustigsten Menschen der Welt. Die haben mich oft mehr zum Lachen gebracht als alles andere, was ich vorher aufgezählt habe. Einfach nur, weil der Humor und das Gegenüber.
Weil sie Dinge getan haben, die so typisch für sie waren oder so? Oder
auch reflektiert haben, was so typisch für mich ist. Einfach nur, weil man so eingespielt war.
Ja, ja. Es muss auch sagen, also eine Sache, womit ich die Kinder am meisten zu lachen kriege, sind Familiengeschichten oder Dinge, die ich selber gemacht habe als Schüler.
Ja, das meine ich jetzt damit gar nicht, ehrlich gesagt.
Aha.
Nee. Das meine ich gar nicht.
Meine
ich damit gar nicht. Ich meine tatsächlich.
Weil sie Verhaltensweisen wiedererkennen.
Ja, okay, gut. Gut.
Die sie von mir kennen.
Weil mein Vater erzählt auch
manchmal Geschichten
von früher, die ich nicht lustig finde.
Okay.
Ja. Verhaltensweisen wiedererkennen, da kann ich.
Darauf wollte ich hinaus.
Ein bisschen eher.
Weil ich dachte, das meinst du. Ja.
Ja, genau. Aber einfach auch diese Dankbarkeit, miteinander Zeit zu verbringen, das schürt Humor. Und da komme ich zu meinem nächsten Punkt, dass ich einfach glaube, dass meine Art von, ich will nicht für andere sprechen, aber für mich ist Humor hat auch ein bisschen was mit Liebe und Zuneigung zu tun. Ich lache über Leute, die ich mag, tatsächlich.
Ja.
Ich habe nie über wie heißt er denn, diese Krawallkomiker der 90er, sag mal so einen deutschen Krawallkomiker.
Tom Gerhardt.
Noch nicht mal irgendwie, mehr so zynische Leute. Auch Stefan Raab zum Teil, fand ich schon teilweise lustig, Rabi Gramm und so, aber so.
Du magst es, das habe ich schon immer gedacht, du magst keine kaltherzigen Leute im Humor.
Genau, eigentlich die Leute, wenn ich jetzt mal so gucke, ich mag Gerhard Polt, ich finde ihn sympathisch, ich finde Hader sympathisch, ich finde diese Mighty Bush-Leute sehr sympathisch, ich finde meine Wrestler sympathisch, ich mag die Hunde, die im Pool fallen. Ich mag ich mag Loriot, ich mag Bender, ich mag Rüdiger Rudolf. Also das sind eigentlich lache ich.
Bender?
Bender, den von Futurama, den Roboter.
Ah, okay, natürlich.
Der steht hier oben.
Ich dachte, ich war kurz bei Hannes Bender.
Ah, nein, nein. Ja. Genau, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt von mir.
Mhm.
Also, dass ich Leute.
Aber sind wir dann da endlich beim Zusammenhang? Also das gehört alles zusammen, oder? Haltung. Herz.
Jetzt sind wir bei Haltung, ja.
Ja.
Genau, und die Haltung ist das, was wir oft sagen, wenn wir Comedians gucken, wenn wir unterwegs sind abends oder so, oder bei Stand-Up-Veranstaltungen, dass wir uns die Haltung, wir müssen die Haltung mögen.
Genau.
Dann kann auch der eine oder andere Witz daneben gehen oder vielleicht auch gar nicht so unserem Empfinden, unserem Witzegeschmack entsprechen, weil wir wissen, die Person, da können wir auch wieder zu Mickey Beisenherz kommen, der hat die richtige Haltung oder die Haltung ist korrekt und die ist auch selbstkritisch und die ist sympathisch und die ist irgendwie aufgeklärt. Und was die Person dann macht mit dieser für uns anerkannten Grundhaltung, das kann dann auch gar, das muss, kann auch ein bisschen derbe sein, nicht so aufgeklärt, vielleicht ein bisschen blöd, albern, sonst irgendwie, das erkennen wir aber an.
Mhm.
Und es stört uns nicht, weil wir die grundsätzliche Haltung mögen und die Haltung zu Humor eigentlich auch.
Ja.
Und natürlich hat Humor jetzt für meinen Geschmack schon auch immer sehr viel mit Selbstkritik zu tun.
Mhm.
Also wer zu sowas nicht fähig ist, den kann ich nicht lustig finden.
Genau.
Das glaube ich, kann ich so sagen.
Man ärgert sich sogar manchmal im Gegenteil über Witze, über dem, es gibt Witze, über die man eigentlich nicht lachen will. Und Leute.
Ja, stimmt. Und eins noch, natürlich ist Humor, hat wahnsinnig viel mit, das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, mit dem Kontext zu tun.
Ja.
Aber mit den Erwartungen der Leute. Das spielt so eine große Rolle.
Absolut.
Und da sind wir beim, was wir in Insider Terms Blaubach-Effekt nennen.
Die Frage ist, sollen wir ihn wirklich Blaubach? Ich habe bei Wikipedia nachgeguckt. Bernie, ist ganz verrückt. Ich habe den Blaubach-Effekt gefunden.
Ja.
Ja. Der Blaubach-Effekt, der Blaubach-Effekt ist nach dem Comedian Boop benanntes Massenphänomen, welches von den beiden Podcastern Bernie Meyer und Rüdiger Rudolph 2018 zum ersten Mal beobachtet und besprochen wurde. Der Blaubach-Effekt beschreibt eine übersteigerte, unverhältnismäßige und auf keiner qualitativ fundierten humoristischen Grundlage bestehende Erheiterung eines Publikums, welches durch andere Umstände als die der eigentlichen Darbietung des sich in diesem Moment auf der Bühne befindenden Künstlers zu Begeisterungsstürmen hingerissen wird. Der Künstler bezieht in der Folge die Begeisterung des Publikums fälschlicherweise auf sich und fühlt sich dadurch in seinem eigenen Tun bestärkt. Die Umstände, die zum scheinbaren Erfolg der Darbietung führen, begründen sich meist in der Dynamik eines Unterhaltungsabends. Nach einen oder mehreren vorangegangenen gelungenen Darbietungen vor meist ausverkauftem Haus fängt ein Publikum auch bei einer minderwertigen Darbietung an zu lachen, in der Annahme, an einem solch guten Ort könne eine Nummer doch nicht so schlecht sein, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Durch die ersten Lacher bestätigt fangen auch weitere Teile des Publikums an zu lachen, auch offenbar peinliche Momente der Nummer werden als beabsichtigt verstanden und ebenfalls mit Anerkennung bedacht. Es entsteht ein Effekt des sich Hochschaukelns, der zu einem insgesamt gelungenen Auftritt von bis zum maximal 7 Minuten führen kann. 7 Minuten gilt gemeinhin als Höchstdauer des Blaubach-Effektes. Nach 7 Minuten fällt das feine Gewebe aus Missverständnis und peinlicher Darbietung meist in sich zusammen und endet für alle Beteiligten in Ernüchterung. Verrückt, ne? Stand bei Wikipedia.
Ja, Mensch. Ja, also das heißt, wenn ich übersetze mal ganz kurz.
Ja.
Gute Stimmung, gute Comedians gehen voran auf einer Comedy-Veranstaltung. Das Publikum ist heiß, ne? Ist aufgeheizt. Das Publikum hat Vertrauen zu der Veranstaltung gefasst, denkt, wer hier auftritt,
vielleicht sogar, ja,
der hat was drauf. Die Macher,
ja,
die Booker haben einen guten Geschmack. Das heißt, wenn es jetzt.
Und man ist sicher selber auch seinem guten Geschmack verantwortlich, weil man ja diese Veranstaltung ausgewählt hat, ja.
Und wenn ich jetzt komme und nur schlechte Witze reiße, dann ist die ersten paar Minuten werden gut verlaufen, weil man denkt, ich verstehe es nicht, ist vielleicht gar nicht so gut, aber der ist sicher gut.
Der ist sicher gut.
Der Bernie Meyer.
Ja.
Ein gutes Beispiel ist auch, es gibt diese Shahak Shapira Rubrik, glaube ich, wo er absichtlich schlechte Witze performt mit Kollegen. Die schreiben sich gegenseitig schlechte Witze und müssen dann auftreten in diesen üblichen Stand-Up-Clubs. Und man merkt tatsächlich gerade bei ihm, dass die Leute so gepolt sind, jetzt kommt Shahak, der ist ein super witziger Typ.
Der ist auch bekannt.
Der ist bekannt, ne, für seinen Humor. Ja. Viele Auszeichnungen. Das wird jetzt richtig witzig. Und tatsächlich hauen die ersten super miesen Witze noch ganz gut hin und nach ein paar Minuten, wie du so schön, wie Wikipedia so schön formuliert hat, zerfällt das Gewebe und die Leute denken sich, what the dealio?
Es ist, ja.
Was passiert hier?
Was?
Aber es trägt sich trotzdem.
Aber ich habe es schon oft beobachtet. Übrigens weniger in Comedy-Clubs, weil das Publikum ist vielleicht ein bisschen kritischer oder fällt nicht so schnell. In der Scheinbar habe ich es sehr oft beobachtet. In der Scheinbar ist Open Stage, die älteste Open Stage in Berlin, das ist mehr so Varieté. Da sind auch manchmal, sag ich mal, andere Genres.
Ja. Ja. Was willst du damit sagen?
Nee, ist nur eine Beobachtung. In der Scheinbar.
Das andere Genres.
Das andere, ja.
Dass der Jongleur profitiert von dem vorhergehenden guten Comedy-Auftritt.
Der Rahmen ist weiter gesteckt. Also, das Publikum hat mehr Möglichkeiten zu denken, ich lache nicht, aber es könnte auch sein, dass es nur ein Genre ist, das ich gerade noch nicht verstehe.
Ein Punkt, den haben wir noch nicht. Und zwar, das ist ein Punkt, warum ich damals die Bully-Parade als so mit
Bully-Parade steht auch in meiner Liste.
Anfang 20 rasend komisch fand.
Ja.
Viele Witze fand ich gar nicht so gut von der Pointe her, aber was ich super fand, die haben sich so an sich selbst begeistert. Die waren begeistert von ihrem eigenen Humor, die waren überzeugt von ihrem Humor, die haben über sich selber gelacht.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig, wenn du dich selber lustig findest, das, was du da sagst, vorträgst, lustig findest und sagst, boah, der Witz ist so gut, ich könnte mich wegwerfen. Manchmal müssen auch Comedians selber ein Lachen unterdrücken, wenn sie ihre eigenen Witze vortragen.
Ja, es ist eine Form.
Das reißt mich mit.
es ist eine Form von Potenz. Man sagt auch nicht umsonst, dass man Witze abfeuert. Man muss das Gefühl haben, ich habe hier noch was in der Hinterhand. So, die Power, den Killerinstinkt zu haben, jetzt das Überraschende zu bringen. Das ist auch
ja, Form von Begeisterung. Oft ist es auch so, das haben wir ja auch zum Teil in diesem Podcast, zumindest hoffe ich, dass wir uns ein bisschen an uns selbst begeistern und Sachen, die wir also da entsteht so eine Art von Albernheit und sich eine Selbstbegeisterung an unserer Chemie oder unseren eigenen Witzen und die transportiert sich, glaube ich, tatsächlich auch ganz gut. Bei mir kommt es gut an, wenn ich irgendwie Freunde, Freundinnen, Kumpels höre, die zusammen Humor machen und merke, die finden sich jetzt gegenseitig wirklich gerade sehr lustig.
Ja.
Das kann auch eine Grenze überschreiten, wo man denkt, so okay, ihr seid in eurem eigenen Kosmos, da komme ich nicht mehr rein. Mhm. Aber es gibt so eine Mittelstufe davon, wo ich mich echt mitreißen lasse.
Die hat was Magisches, ja.
Ja. Und dann möchte ich natürlich nicht an Humor, ich schätze an Humor, wenn er was Neues ausprobiert, das schon. Und es muss nicht immer ins Provokative gehen. Im Gegenteil, es ist ein Trend, der mir eigentlich die letzten 15 Jahre ein bisschen eher auf den Sack ging. Ich mag eher so formelle Experimente. Da hast du mir einen Twitter-Account geschickt, den ich sehr lustig finde.
Stimmt.
Der erklärt witzige Tweets.
Ja.
Und
was hatte ich dir als Beispiel geschickt?
Eigentlich gibt es ja nichts Schlimmeres als einen Witz erklären, weil dann ist er tot. Aber diesen Witz, einen Twitter-Witz so tot zu erklären, dass er wirklich mausetot ist, ist dann schon wieder witzig. Ich weiß nicht, ob man mausetot eigentlich noch sagt. Sagt man mausetot noch?
Man sagt, ja.
Sagt man, glaube ich, nicht mehr.
Unter Mäusen ist das ein ziemlicher Fauxpas.
Ja, okay. Also ich habe den Account hier aufgerufen. Zum Beispiel ist die Deutsche Bahn schreibt, selbst Sprühdosen-Schurken, die ansonsten anscheinend wenig nachdenken, haben es verstanden. Denkt mal drüber nach, liebe Maskenmuffel. Dieser Tweet ist witzig, weil Vandalismus am teilöffentlichen Eigentum eigentlich zu verurteilen ist. Hier aber der Geschädigte mit einem Augenzwinkern auf das größere Problem der Ignoranz von Menschen hinweist, welche in ihren Zügen keine Masken tragen wollen. Der Witz ist, dass jemand den Zug vorne angemalt hat.
Ja, der hat in dem ICE vorne eine Maske gemalt.
Ja, genau.
Mhm. Ja. Ja, ist lustig.
Mhm. Ja, ansonsten wäre ich jetzt hier am
Ende. Weißt du, was auch noch ist?
Ja, bitte.
Humor ist ein zartes Pflänzchen. Das habe ich immer wieder festgestellt das große Problem ist ja, und du hast eben als Harder als Meister dargestellt, weil er dieses Problem offensichtlich hat. Das Problem ist ja auch mit dem Humor auch die Wiederholbarkeit. Ich habe das natürlich als Stand-Up-Comedian, aber auch besonders als Schauspieler, dass du in Proben witzige Momente hast und dann kommt die nächste Probe und du musst es wiederherstellen über 8 Wochen bis zur Premiere und der Vorstellung dann sowieso, auch ohne Publikum. Und das ist etwas, woran ich gerade wo ich schon oft dran verzweifelt bin. Weil ich bin ein Schnellschießer. Ich kann manchmal in der Situation sehr lustig sein. Ich habe manchmal schon in dem Moment, wo ich dann witzig bin, Angst, weil ich weiß, ich werde es wiederholen müssen. Hm. Und da hast du mir das immer mal aufgehört. Humor ist ein zartes Pflänzchen, weil es kommt, weil ich dann auch schon oft festgestellt habe, ja, es liegt in dem Fall an mir. Ganz einfach, weil ich auch vielleicht mir gar nicht so bewusst war, was ich im ersten Moment in der Probe gemacht habe, was die Sache hat so witzig werden lassen. Ja. Was war meine Haltung? Ich habe gar nicht gemerkt, dass da vielleicht eine tiefe Traurigkeit unter dem allem lag, was ich gemacht habe und deshalb war es so witzig. Oder schlag mich tot, irgendwas anderes. Manchmal sind es aber auch, sage ich mal so, du bist ja nicht unter Umständen allein auf einer Bühne. Es sind auch die anderen manchmal. Hm. Und das ist aber auch dann ziemlich doof, sich dann zu stellen, ja, aber wenn du an dieser Stelle das so und so machst oder mir das Glas so gibst oder den Satz so sagt, kann ich es nicht mehr so machen, dass es so witzig ist. Und das wieder rauszukritzeln, das wieder rauszufinden, das kann Humor auch sehr, sehr anstrengend machen.
Da schließt sich der Kreis gut zu unserem Intro, nämlich bei unserem ersten Versuch, als wir gesagt haben, Flutschfinger und Tischventilator war es noch deutlich lustiger als beim zweiten.
Tja.
Aber da hast du nämlich noch nicht diese Pointe mit deiner Frau und der Neurodermitis gemacht, die quasi den Humorfokus auf sich gezogen hat, sodass der Flutschfinger zwangsweise ein bisschen verpufft ist.
Ja.
Aber may the better man win, insofern.
Finger flutschen.
Ja.
Oh.
Eins wollte ich noch sagen.
Ja, bitte.
Und zwar habe ich jetzt vergessen.
Sehr gut.
Ich wollte zum Schluss kommen irgendwie.
Ja, zum Schluss.
Hast du noch ein Schlusswort?
Ja, mit dem zarten Fänzchen. Ich habe ja diese Reihe an der Distel, das KDECO, das Kabarett der Comedians. Ich habe eben darüber geredet, wie Humor zerstört werden kann, weil man es nicht hinkriegt, weil das Zusammenspiel auf der Bühne nicht klappt. Man kann auch eine Stimmung vergiften in dem Publikum. Und da im Rahmen des KDECOs, das Kabarett der Komiker in den 30er Jahren Berlin, wie die Nazis das kaputt gekriegt haben. Weißt, es muss einfach nur einer im Publikum sitzen und einmal am Anfang gerufen haben. Juden sah aus jetzt schon ein bisschen viel, obwohl das gerufen wurde, aber schlechte Stimmung gemacht habe und schon lacht. Ich weiß, wir haben manchmal in der Distel, dass ein komischer Typ im Saal ist oder eine Frau und einen Zwischenruf macht. Und dann ist unter Umständen für die nächste halbe Stunde die Stimmung dahin, weil irgendwas anderes im Raum ist, weil man sich beobachtet fühlt. So, aber das war jetzt nochmal ein großes Thema zum Schluss, einmal kurz angerissen.
Ich wollte noch sagen, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Was ich schlimm finde an Comedy-Veranstaltungen, schlimm ist diese Ansprache der Moderatoren ans Publikum am Anfang. Ja. Auch Comedians gerne Publikum mit einbeziehen und quasi, was machst du beruflich? Programmierer. Ja, so siehst du aus. Das ist eine der schlimmsten Humor-Untugenden für mich ever. Die hindert mich zum Teil tatsächlich auf so Veranstaltungen zu gehen, weil ich selbst nicht angesprochen werden will, aber weil ich es so unangenehm finde, wie da Leute vorgeführt werden und bewundernswert, wie die Leute das alles mitmachen und ganz lämpchenartig auch selber über sich lachen und so. Fair enough, aber das gefällt mir gar nicht und ich bin froh, dass du das nicht machst als Comedian. Du beziehst die Leute manchmal mit ein, aber ja, nee, du machst das auch manchmal, aber bei dir hat's, du machst es nicht, weiß nicht, du bist da warmherziger.
Danke.
Ja, nee. Warmherzigkeit ist ja quasi das.
Man sagt ja auch nicht umsonst, Herz und Humor.
Ja, genau. Und damit schließen wir jetzt auch. Jetzt wird's sehr andächtig zum Schluss.
Andächtig.
Ne? Ja, ja, gut. Aber warum nicht auch mal so aufhören?
Eben.
Wir danken euch fürs Zuhören, liebe Leute.
Wir danken euch fürs Zuhören.
Ja.
Ich war neulich übrigens mit der Familie unterwegs in Oberbayern und da haben wir wieder genächtigt in Mehring bei Burghausen im Gasthof Schwarz. Und auch da ist ein Hörer vom Brennerpass und das hat mich dann wieder sehr gefreut.
Ja, sie sind überall.
Ja, es ist ein sehr schöner Gasthof, der Gasthof Schwarz, auch wenn man mal nur zum Essen hinfährt.
Okay. Shoutout to Gasthof Schwarz.
Shoutout to Gasthof Schwarz in Mehring.
Bis denne.
Bis dann. Tschüss.